Anton, kennst du noch die dicksten Dinger?
Luis, du hackst wie immer auf meinem jungen Alter rum.
Das mag so sein. Das war mal eine Sendung im Fernsehen, wo die lustigsten Werbeclips aus der Welt vorgestellt wurden. Passt aber auch gut zu unserer heutigen Folge, selbst mit den beiden Buchstaben, dickste Dinger. Double Digit, nämlich fette Dividenden. Genau darum soll es heute gehen. Und damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für alle Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos und ich betreibe den Finanzblog nurbaresiswahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, wie sah denn dein Monat März aus? Wie war's?
Der Monat März war sehr erfreulich, einmal aus sportlicher Hinsicht. Ich glaube, das hatten wir ja schon, weiß ich gar nicht, ob wir das besprochen hatten oder ob das woanders war. Gestartet bin ich auf jeden Fall mit dem Zeller Stadtlauf und gibt es in verschiedenen Entfernungen. Ich bin an den 20-Kilometer-Lauf mitgelaufen. Ist immer so, dass erste Laufereignis im Jahr ist ja noch relativ früh und ist immer eine ganz nette Strecke. Geht dann so eine 5-Kilometer-Strecke, die sich dann durch die Altstadt um das Schlösschen herum und den Innenstadtbereich schlängelt. Das Ganze eben viermal. Ja, und die Familie, die hat dann Platz genommen in einem gemütlichen Café an der Strecke und hat mir dann viermal zugewunken von unterwegs. Hat die Motivation jetzt, naja, nicht gerade erhöht. Ja, und ansonsten ist der Monat auch sehr familiär geendet, hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Ostern bei uns traditionell Ausflug an die polnische Ostsee. Diesmal waren wir in Swinemünde und konnten uns da nochmal vom polnischen Wirtschaftswunder, was ja jetzt mittlerweile auch 20 Jahre währt, persönlich nochmal überzeugen. Tatsächlich ist es ja so, dass Polen das Land ist in der Europäischen Union, was in den letzten 20 Jahren am stärksten gewachsen ist. Und das spürt man überall. Gerade so das Thema Infrastruktur ist dort im wahrsten Sinne des Wortes überall präsent, wenn man durch die Gegend fährt. Viele Baustellen, es wird viel gemacht, getan. Swinemünde beispielsweise, Hafenanlage, Schienen, aber auch das Stadtbild, da wird kontinuierlich dran gearbeitet. Also da tut sich einiges, mit der Folge natürlich aber auch, dass vom Preisniveau das Ganze zwar immer noch ja, günstiger ist als auf der deutschen Seite, aber es ist jetzt nicht mehr so der ganz preiswerte Urlaub, wie er beispielsweise jetzt vor 20 Jahren war. Ne? Da hat sich schon einiges geändert in jeglicher Beziehung. Wie war es denn bei dir im vergangenen Monat?
Das glaube ich dir, Luis, dass das ein schönes Familienwochenende in Polen war. Ich bin ja auch mehrfach im Jahr aufgrund von Marta in Polen. Sie ist ja gebürtige Polin. Und das ist jetzt nicht nur schön, weil es in Polen schön ist, sondern es ist natürlich auch für einen Wirtschaftsinteressierten tatsächlich immer wieder faszinierend, weil jedes Mal, wenn ich diese Autobahn darüber fahre, ist jedes Mal irgendein neuer gigantischer Komplex entstanden. Also da sieht man wirklich Schritt für Schritt das Wachstum entstehen. Und das führt, denke ich, auch zu einer klaren Dynamik in dieser Bevölkerung, wo man sieht, wenn man anpackt, passiert was und es geht einem besser. Also dort in diesem Dorf, wo die Martha ursprünglich herkommt, beziehungsweise wo die Eltern herkommen, das ist technisch richtiger. Also die Dörfer bei uns sterben ja aus und das Dorf dort, da werden schicke Hütten hingebaut, eine nach dem anderen. Also das ist wirklich faszinierend. Also ich bin immer wieder gerne dort und wer mal Wachstum spüren will, der muss einfach mal regelmäßig nach Polen gehen. Da haben die Leute richtig Bock und das hat nichts mehr mit dem Polen von vor 30 oder 40 Jahren zu tun. Also das ist wirklich ein geniales Land. Aber man darf auch nicht zu lange dort bleiben, weil dort wird auch gern dem Alkohol gefrönt. Also ich bin dann auch wieder froh, wenn man wieder in Deutschland ist und so ein bisschen healthy Lifestyle und so weiter, Ballaststoffe, das ist dort noch nicht angekommen. Aber in Polen ist trotzdem gut. Ansonsten bei mir im März war es tatsächlich sehr, sehr schön. Ich war mit der noch Verlobten, bis Samstag ist es die Verlobte, dann ist es die standesamtlich Verheiratete. War ich in Rom ein paar Tage. Wir haben den Sommer ein bisschen vorgeholt im Jahr, haben uns dort von einem Aperol Spritz zum nächsten getestet und ein bisschen die Stadt angesehen. Also jetzt kein besonderes Programm, sondern einfach leicht sediert durch die Stadt geschlendert. Das war wirklich, wirklich sehr schön. Und das hat mich ja auch überrascht, dass eine europäische Hauptstadt von so einem Ausmaß dann doch relativ günstig ist. Lag vielleicht auch an der Nebensaison Rom, aber ich war wirklich von den Preisen überrascht. Also es war günstiger als Deutschland, und auch schöner als die meisten deutschen Städte. Also kann man gerne mal hinfliegen. Rom war wirklich schön. Dann waren wir auch noch in Kopenhagen, waren wir noch ein Wochenende. Das war auch ganz anders, aber mit dem Hygge-Lifestyle trotzdem sehr entspannend. Preislich nicht ganz so günstig, aber ja, mit Meer und den Menschen und der Stadt Kopenhagen, das war wirklich klasse. Meer direkt am Strand, bodentiefe Fenster, Blick auf die Skyline und auf die Brücke, die dann rüber nach Schweden führt. Also das war ein großer Spaß. Und dann gibt's ja noch eine ganz andere News. Luis, du hast ein Vorwort von einem neuen Paper geschrieben. Der Sponsor, also anders gesagt, der Manager von unserem Sponsor beim FU-Fonds Bonsmann für Income ist ja der Norbert Schmidt und der hat ein neues Paper aufgesetzt. Und du hast
Ja,
da
richtig.
ein Vorwort geschrieben und das war tatsächlich auch ein echtes Highlight von mir, weil dort nochmal das ganze Thema, wie man denn überhaupt mit Anleihen ein Alpha generieren kann, in der Form einzigartig aufgearbeitet wurde, zusammengefasst wurde. Du hast da nochmal ein Vorwort dazu geschrieben, was sehr, sehr lesenswert wurde. Das kann man natürlich den Leuten nicht vorenthalten, dass man das auch vollkommen kostenlos, das Paper, herunterladen kann. Das heißt, endlich hohe Zinsen, wie sie bis zu 10% verdienen und ein Zusatzeinkommen aufbauen. Und das gibt's vollkommen kostenlos unter bonds-monthly-income. .de
Ja, korrekt. Und ich habe den Norbert auch noch mal im Interview. Das wird dann auch noch diesen Monat erscheinen, wo wir tatsächlich noch mal so in die Tiefe abtauchen in den Anleihemarkt und da auch noch mal wirklich sezieren, wieso es anders als bei Aktien doch möglich ist, entsprechendes Management, ein Portfolio, Rendite, risikomäßig aktiv zu optimieren. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Weil da war auch so der ein andere Punkt, den mir gar nicht selber so bewusst war. Beispielsweise eben Probleme, die es bei der Konstruktion von Anleiheindizes gibt, die dann repliziert werden von ETFs. Und eben die Tatsache, dass, obwohl der Anleihemarkt viel größer ist als der Aktienmarkt, durch die nominale Größe der einzelnen Emissionen, also eines einzelnen Anteils, ja tatsächlich gar nicht so viele Stücke pro Emission teilweise gehandelt werden. Also da gehen wir sehr in die Tiefe. Kann ich dann auch empfehlen, wer zu faul ist zum Lesen. Ansonsten natürlich gern das Paper. So, Anton, aber worum geht's denn heute?
Ja, ich muss noch einen kleinen Nachtrag machen, was mich total gecatcht hat, weil man denkt ja bei High-Yield-Anleihen mal als Beispiel, wenn da, oder allgemein bei Anleihen, wenn man da einen Korb an Anleihen hat und da steht eine Durchschnittsverzinsung von 4% drauf oder von 6% oder von 8% drauf, dass das das Maximum ist, was man da verdienen kann, abzüglich Ausfälle. Aber das stimmt tatsächlich überhaupt nicht. Man kann mehr verdienen als das, was als Durchschnittsverzinsung ausgegeben ist. Aber dafür dann einfach das Interview mit dir hören, Luis, da bin ich mega gespannt. Oder das Paper lesen. Ist auch sehr, sehr interessant geworden. Aber jetzt zum heutigen Folgenthema. In der 60. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts liefern wir 10 mal 10% Dividendenrendite. Heißt, wir stellen die beliebtesten Double-Digit-Yielder vor und geben unsere ehrliche Meinung dazu ab. Spoiler-Hinweis, der eine oder andere könnte sich durch unsere Statements getriggert fühlen. Auch die 60. Folge des Podcasts schließen wir mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats ab. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
Ja, und das ist, wie könnte es anders sein, CapTrader, unser Favorit im Bereich der Allzweckbroker und für alle Einkommensinvestoren interessant, die eben ein kostenloses Depot haben wollen, wirklich sehr günstige Handelskonditionen und vor allem auch Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Das ist heute auch nochmal ein Thema, was uns begleiten wird. Denn durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, bietet CapTrader die Möglichkeit, über 1 Million Wertpapiere an 150 Börsenplätzen zu handeln. Dazu tatsächlich auch Optionen, ja, nicht Optionsscheine, sondern wirklich Optionen und auch Nischentitel wie beispielsweise Preferred Shares oder Schifffahrtsaktien etc. pp. Kann ich dort alles handeln. Und der besondere Pluspunkt, das sind eben die besonders niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel in den USA, beispielsweise Kanada, Australien, Großbritannien. Und in den USA beispielsweise kostet eine Order gerade mal 1 Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens 2 US-Dollar und weitere Kosten entstehen nicht. Im Gegenteil, auf das Guthaben gibt es sogar momentan Zinsen satt, je nach Währung. Und aufgrund dieses Preis-Leistungs-Verhältnisses und des Super-Service, muss man wirklich sagen, sind wir selber seit vielen, vielen Jahren treue Kunden von CapTrader. Und direkt zur Konto- und Depotöffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von uns geht es über captrader.einkommensinvestoren.de.
Ja, CapTrader weiterhin nicht ersetzbar. Wer ein richtig professionelles Income-Portfolio aufbauen möchte. Aber jetzt zu den 10 Double-Digit-Yieldern. So ein geiler Name, Luis.
Ja, die dicksten Dinger halt.
Die dicksten Dinger. Und vielleicht werden es heute doch nur 5. Wir müssen mal schauen, wie wir zeitlich durchkommen. Lass uns doch direkt mal mit dem ersten einsteigen. Und das ist der Klassiker Ares Capital Corporation.
Genau, du sagst es, ein Klassiker, eine sogenannte Business Development Company. Ich glaube, die hatten wir auch mal als Hochdividendenwert des Monats vor längerer Zeit. Obwohl der Titel Corporation im Namen trägt, ist es tatsächlich formal juristisch ein Fonds, ein Closed End Fund, also ein börsennotierter Fonds. Das ist im Prinzip der Rechtsrahmen. Tatsächlich ist es aber operativ eine Private Debt Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, ich habe hier ein Management, was so ein bisschen agiert wie in der Höhle der Löwen. Natürlich in etwas anderem Umfeld, nicht so medienoffensiv. Das heißt, die investieren vor allem eben in Kredittranchen in den US-amerikanischen Mittelstand. Der US-amerikanische Mittelstand übrigens für sich genommen, ich glaube, die dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und eben über solche Beteiligungsgesellschaften habe ich die Möglichkeit des Zuganges. Geht eben direkt über die Börse nicht, weil per Definition eben die Business Development Companies in nicht börsennotierte Gesellschaften investieren müssen. Aktuell, Ares Capital hat eine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden US-Dollar, ist somit die von der Marktkapitalisierung her größte. Man muss auch sagen, in den letzten Jahren, die Business Development Companies haben sukzessive den Geschäftsbanken oder den Banken, die kommerzielle Kredite vergeben haben, ein Stück weit das Wasser abgegraben, beziehungsweise sind da in die Lücke gesprungen, die die hinterlassen haben. Ja, die Banken haben sich aus diesem riskanteren Geschäft zurückgezogen. Die Business Development Companies haben das ausgefüllt. Und dementsprechend ist der gesamte Sektor über die letzten Jahre größer geworden. Es gibt regulatorisch die Besonderheit, dass eben die Business Development Company auf Unternehmensebene nicht besteuert wird. Das heißt, sie zahlen keine Steuern und sind umgekehrt verpflichtet, den Großteil ihrer Einnahmen bzw. ihres Gewinnes nach Investitionen auszuschütten. Und das führt natürlich in Kombination zu einer relativ hohen Dividendenrendite, ja, weil ich natürlich den Cashflow im Unternehmen nicht besteuern muss. Das heißt, außer meinen operativen Kosten habe ich, ja, und Finanzierungskosten habe ich da nichts weiter. Des Weiteren habe ich einen regulatorischen Rahmen, der dafür sorgt, dass ich eine Streuung habe oder zu einer Streuung verpflichtet bin innerhalb der Business Development Company. Und noch so ein paar Kleinigkeiten, wie beispielsweise, dass ich Managementleistungen anbieten muss als Unterstützungsleistung für meine Beteiligungsgesellschaften. Kommen wir nochmal zu den harten Daten, Zahlen und Fakten. Ares Capital aktuell tatsächlich 10% Dividendenrendite aufs Jahr hochgerechnet. Seit 2010 tatsächlich eine makellose Dividendenhistorie, das heißt nie gesenkt. Über die letzten 3 Jahre wurden im Schnitt 73% des Gewinns ausgeschüttet und in den letzten 5 Jahren konnten die pro Jahr die Dividende um 4,5% erhöhen. Also sind durch die Bank weg sehr, sehr solide Kennzahlen. Werfen wir noch einen Blick in die Bilanz. Tatsächlich die Bilanzsumme knapp 24 Milliarden US-Dollar. 50-50 finanziert, das heißt 50% Eigenkapital, 50% Fremdkapital. Die sind auch durchaus vollgesogen von den günstigen Darlehen der Nullzins-Ära. Damit tatsächlich auch die aktuelle Marktkapitalisierung entspricht dem Bilanzwert der Beteiligung. Was ich hier positiv empfinde, die haben kein Goodwill bilanziert. Ja, das heißt also, ja, keine potenzielle Luftnummer und haben damit einen Umsatz erzielt 2023 von 2,45 Milliarden US-Dollar, ein EBIT von 2,1 Milliarden. Das heißt also, wir sehen hier die Kosten, ja, oder vom Umsatz her geht wenig ab. Und die haben es auch noch mal geschafft, hier im Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr zu steigern. Und vom EBIT insgesamt übrigens die Hälfte ist dann an Dividenden ausgeschüttet worden. Danach haben, also die haben natürlich noch Finanzierungskosten etc. pp. Und von daher, ja, durch die Bank weg, meines Erachtens sehr solide aufgestellt. Wie siehst du das, Anton?
Danke dir für den schnellen, aber sehr umfassenden Abriss über Geschäftsmodell, Zahlen, Daten, Fakten, Luis. Ich muss jetzt ein kleines bisschen gelben Ampelwein, gelben Ampelwasser ins in den süßen Wein gießen, so gesehen, so gesagt. Nee, also grundsätzlich Ares Capital ist ein schöner Titel, den finde ich auch selbst grundsätzlich interessant und rein vom Feeling her, was man bei dem bekommt, hohe Ausschüttung, gedeckte Ausschüttung, immer konstant oder gesteigerte Ausschüttungen, hat die Finanzkrise überlebt und ist da sogar gestärkt hervorgegangen. Rein vom grundsätzlichen Feeling her finde ich den Titel schon interessant. Deswegen haben den ja auch so viele. Ich finde bloß ein paar grundsätzliche Themen bei dem Titel ein bisschen abstoßend. Und das ist eben das Eigentliche, was dahinter liegt. Beziehungsweise ein paar Rahmenbedingungen. Also das ist ja vom Konzept her ein Fondskonstrukt mit Fokus auf Private Debt. Das alles relativ aktiv, relativ hands-on. Da macht man relativ viel und eben nicht wie bei einem börsengehandelten ETF. Also es ist ein Kreditefonds und damit quasi ein Gewinnbringer für Ares Management. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, in was man hier investiert ist. Man ist hier nicht in eine Aktiengesellschaft investiert, wie es jetzt eine British American Tobacco ist, weil eine Aktiengesellschaft hat keine Kostenquote, weil da wird der Gewinn nach Kosten mit einem Multiple bewertet. Eine Aktiengesellschaft hat keine Kostenquote. Ares Capital hat eine Kostenquote, ist quasi de facto ein Finanzprodukt. Und deswegen legen ja auch diese ganzen Finanzprodukteanbieter wie Blackstone, wie Ares, wie Apollo, deswegen legen die auch alle solche quasi Finanzproduktefonds auf. Soweit so gut, kein Problem bis hierhin. Der kleine Haken kommt da ins Spiel bei Ares Capital, wo es für mich dann ein bisschen ungeil wird, beim Thema Kostenquote. Luis, du schmunzelst schon. Ist halt das Thema Kostenquote. Wenn ich bei einem aktiven Fonds 1%, 2%, in Ausnahmefällen vielleicht auch mal 3% Kostenquote habe, alles fein. Aber ich liege hier bei Ares Capital bei Kostenquoten von teilweise 5, teilweise 6%, teilweise 7%, je nachdem, wie man es rechnet, Gross Asset oder Net Asset. Also ich habe hier gigantische Kostenquoten pro Jahr. Wie kommt man trotzdem noch auf diese hohe Ausschüttungsrendite? Also wie kommt man hier auf 10% Yield, wenn man Kredite ausreicht, meinetwegen zu 13% Zins? Wie kommt man hier noch auf 10% Yield? Ich nehme halt noch einen Riesenhaufen Schulden auf, habe noch über 50% Fremdkapital in der Bilanz. Ursprünglich bei Auflage von Ares Capital war es nur etwa ein Drittel. Jetzt hat man es schon auf über 50% ausgereizt. Heißt, ich refinanziere meine mega fette Kostenquote durch den Leverage. Und das ist halt insofern ein schlechter Deal, wenn es mal gegen mich läuft, das ganze Investment. Solange alles läuft, merkt man das nicht. Solange die Investments performen, ist das so, als würde es weder den Leverage noch die hohen Kosten geben. Aber wenn es mal gegen mich läuft, dann knallt der Fremdkapitalhebel eben richtig gegen mich rein und dann wird eben aus einem 25% Verlust im Portfolio, was absolut passieren kann, wird dann eben mal ein 50%iger Kapitalverlust, weil eben die Hälfte, über die Hälfte Fremdkapital ist. Heißt eigentlich, ja, das Management saugt sich selbst mit Geld voll, mit einer fetten Management-Fee. Ares Management saugt sich mit Geld voll und das Risiko tragen die Anleger. Und das macht es für mich grundsätzlich interessant. Aber wenn ich halt andere Titel habe, die ähnlich hoch ausschütten, wo die Management-Kostenquote 1 oder 2% ist und eben kein oder ein geringer Leverage drin ist, dann kaufe ich mir doch ein anderes Private-Debt-Vehicle, wo ich nicht dieses hohe Risiko habe, was nur dazu dient, die Managementkosten zu bezahlen. Also ich habe jetzt nichts gegen das Geld verdienen. Die sollen alle ihren Profit machen. Aber das finde ich hier in dem Fall schon recht auffällig.
Dazu ist zu sagen, die Kostenquote allgemein bei den Business Development Companies beträgt im Schnitt um die 10%. Aber ich kann eben auch das Geschäftsmodell nicht vergleichen mit dem Betrieb eines regulären Investmentfonds. Ja, weil hier eben auch operativ viel, viel mehr Arbeit anfällt. Und das wird deutlich, wenn man mal anschaut, wie viele Investments getätigt werden, beziehungsweise wie hoch die Quote ist der Geschäftsanbahnungen und dann der Geschäftsabschlüsse. Und da sind wir dann eben irgendwo bei 5% im gesamten Sektor. Und da ist, wie gesagt, auf dem Prüfweg dorthin, fällt halt viel raus. Und das heißt, dementsprechend ist der Aufwand natürlich hoch. Und das ist jetzt nicht wie eine Aktienbeteiligungsgesellschaft, wo eben so ein Manager, ja, in Anführungsstrichen nach Gutdünken was zusammenstellt. Das heißt, ich habe hier nun mal wirklich auch operativ höhere Kosten. Bei einer normalen Beteiligungsgesellschaft, die jetzt keine BDC wäre, wäre das komplett analog. Deswegen sehe ich das kostenmäßig nicht ganz so tragisch, was natürlich richtig ist. Es gibt die ein oder andere BDC, die durchaus darauf ausgelegt ist, eine Muttergesellschaft zu subventionieren auf Kosten der Anleger. Das gibt es auch, das ist richtig. Hier muss ich halt eben entweder die Spreu vom Weizen trennen, ne, oder eben ich kaufe mir eine Sammelanlage, da gibt es natürlich nicht so viele. Was die Schulden angeht, ja, da arbeiten die meisten BDCs mit. Allerdings muss man auch sagen, habe ich hier regulatorisch einen Deckel drauf. Das heißt, ich kann nicht mich beliebig mit Fremdkapital vollsaugen. Aber ich würde sagen, Anton, wir machen einfach unsere Ampel drunter. Ich persönlich bin, wobei ich das natürlich auch sage, als Beimischung, ich bin ja eh investiert auch in Ares Capital, deswegen alles andere als jetzt zu sagen, grün wäre ja widersprüchlich.
Ja, ich bin bei Gelb. Ich bin bei Gelb. Eigentlich schmeckt mir der Titel gut, aber wenn ich da halt, also ich habe halt andere Titel, die zahlen mir auch 10% und die haben eine niedrige Kostenquote und die haben einen nicht vorhandenen Leverage. Und am Ende dahinter liegen die gleichen Kredite, mit den gleichen Coupons, mit den gleichen Risiken. Und für mich gibt das, also mir schmeckt das nicht so ganz, aber alles gut. Ich drück allen die Daumen und es lief ja auch in der Vergangenheit super. Und wenn die ihren Job super machen, dann läuft's auch weiter gut. Ich bin bloß ein kleines bisschen paranoid und bereite mich immer gern auf den Worst Case, auf den Ausfall von 30% des Portfolios. An den denke ich ganz gerne. Aber gut, Luis. Grüne Ampel, gelbe Ampel, lass uns gern zum zweiten Titel kommen, zu Starwood Property Trust.
Ja, der Sternenwald, der wird gehandelt an der New York Stock Exchange. Achso, hatte ich auch bei ARS Capital eben nicht gesagt, an der Nasdaq unter dem Kürzel ARC, also ARCC. Starwood wird gehandelt an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel STWD. Und hier haben wir es mit dem sogenannten Mortgage Real Estate Investment Trust zu tun. Was heißt das? Das ist im Prinzip eine Immobilienfinanzierungsgesellschaft. Das heißt, wir kennen ja bei den Real Estate Investment Trusts, oder die kennen wir ja als letztendlich Immobiliengesellschaft, die in irgendeiner Art und Weise Immobilien bewirtschaftet. Und da gibt es eben zwei Varianten. Einmal die klassische Variante, das sind eben die, die tatsächlich, ich nenne es mal, in Beton investieren, und die anderen investieren eben in Papier, das sind eben die Mortgage Rights, und die investieren in Immobilienfinanzierungen. Und Starwood Property, die handeln oder haben im Bestand eben Beteiligung an privaten und gewerblichen Immobilienfinanzierungen. Aktuell eine Marktkapitalisierung von 6,3 Milliarden US-Dollar. Aber wir haben hier im Gegensatz zu Ares Capital, die haben nämlich über die letzten 10 Jahre immerhin auch noch 20% Kurs plus gemacht, haben wir hier 14% Kurs minus. Ist nicht jetzt so riesig dramatisch. Wir haben tatsächlich auch eine Dividendenrendite von 10%, die seit 2010 nie gesenkt wurde. Allerdings muss man dazu auch sagen, seit 9 Jahren keine Steigerung erfolgt ist. Ja, also die wurde einfach dann gehalten. Die letzten 5 Jahre eben Steigerung auch 0% und Ausschüttung 108% Payout Ratio in den letzten Jahren. Das ist jetzt per se nicht zwingend dramatisch, weil man muss halt immer gucken, die Payout Ratio wird auf Basis des Gewinns ermittelt. Wie sieht es denn hier mit dem Cash Flow aus? Und das ist eben auch ein großer Haken, den ich momentan da sehe. Ja, die haben zuletzt gemacht 2023 einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar. Auch ein EBIT von 1,4 Milliarden. Entschuldigung, ein EBIT von 1,4 Millionen. Also die haben richtig, richtig fette Abschreibungen gehabt und dementsprechend sehr niedriges EBIT, sehr niedrigen Gewinn gemacht. Allerdings, der Cashflow ist deutlich größer mit 340 Millionen US-Dollar, der operative Cashflow. Allerdings, die Dividende liegt mit 601 Millionen US-Dollar fast doppelt so hoch wie der operative Cashflow. Das ist natürlich etwas, wenn es einmalige Sache ist, okay. Ja, vielleicht, wenn das auch angespart wurde in guten Jahren. Hier ist es allerdings nicht so. Zuletzt konnte zwar der Umsatz und Gewinn auch wieder gesteigert werden. Allerdings muss man natürlich sagen, 2022 war ja so ein Katastrophenjahr. Die steigenden Zinsen und vor allem insgesamt die Bilanz, die ist auch sehr, sehr aufgebläht. Und hier war es tatsächlich so, das ist bei allen Mortgage Real Estate Investment Trusts so, dass sie mit sehr, sehr hohem Fremdkapitalhebel arbeiten. Dementsprechend die Bilanz knapp 70 Milliarden US-Dollar. Und davon 7 Milliarden US-Dollar Eigenkapital und dementsprechend 10%. Das ist natürlich wenig, ist aber durchaus im Branchenschnitt. Allerdings kann ich auch hier, um es gleich kurz zu machen, für mich sagen, für mich ist das als Einzelwert, wie alle anderen Mortgage Real Estate Investment Trusts, eine rote Ampel. Ich bin in den Sektor auch investiert, allerdings dann über eine Sammelanlage. Dann habe ich es wirklich breit aufgestellt, aber so einen einzelnen Wert, vor allem wenn er mit einer hohen Dividende lockt, da muss man wirklich genau hingucken und aufpassen. Und hier sind mir halt zu viele Stolpersteine eingebaut.
Ich sehe das tatsächlich recht ähnlich wie du, Luis. Also ich finde es vom ersten Schritt her auch ganz wichtig, hier mal zu verstehen, in was man hier eigentlich investiert ist. Weil es ist fast dasselbe wie Ares Capital. Es ist nämlich hier auch de facto ein Finanzprodukt von Starwood. Starwood Asset Management heißen die, meine ich. Und Starwood, die hatten ja auch schon einen britischen Closed End Fund, Starwood European Real Estate Finance Limited. Und die haben jetzt hier eben im Mantel eines US Mortgage REITs in dieser juristischen, ja, in diesem juristischen Konstrukt Mantel, haben sie jetzt hier eben ein neues Finanzprodukt lanciert. Also es ist de facto ein Finanzprodukt. Und ja, was hat es denn mit diesem Finanzprodukt auf sich? Das Finanzprodukt investiert in ein, ja, Krediteportfolio, was mit Immobilien assoziiert ist. Es ist jetzt erstmal kein Problem. Es kann sogar sehr, sehr interessant sein. Ich würde prinzipiell auch in sowas investieren, bin auch in sowas investiert. Ich halte ja die Atrium Mortgage Investment Corporation, also ich bin in diesen Markt investiert, halte das auch für vielversprechend. Ich halte es bloß für problematisch, wenn man hier, genau wie bei Ares Capital, bloß viel krasser, wenn man sich die Taschen voll macht und das mit einem gigantischen Leverage. Also wenn man versucht, also jetzt mal rein zahlenmäßig, angenommen, man hat 10% auf sein Krediteportfolio und man will sich da 6% pro Jahr rausschneiden. dann bleiben ja nur noch 4% übrig für die Anleger. Das ist natürlich mager, wenn man denen 10% Ausschüttungen versprochen hat. Und wie mache ich aus 4% wieder irgendwas Hohes? Na, indem ich mega Hebel drauf packe. Und hier bin ich eben bei 90%, was ich hier zuletzt gesehen habe, 90% Fremdkapitalquote. Und das ergibt einfach keinen Sinn. Also ich habe riskante Assets, pack die mit einem riesigen Haufen Schulden voll, obwohl die Assets an sich schon einen guten Ertrag hätten. Pack da nochmal einen gigantischen Hebel drauf und wenn es läuft, dann läuft's. Wie bei Ares. Wenn nichts schief geht, merkt man das nicht. Aber wenn mal was ausfällt, dann ist das ganze Kapital weg. 10% Ausfall bei den Assets ist man pleite bei Starwood Property Trust. Das wäre wie wenn man ein Anleihe-Closed-End-Fund mit 90% Fremdkapitalquote hätte. Das wäre völlig irre, würde jeder sagen. Und hier ist das Standard. Und dass das nicht nur ein hypothetisches Risiko ist, sondern ein faktisch vorhandenes, hat der Shutdown-Crash gezeigt. Ich erinnere da an den, ich meine, es war Invesco Mortgage Trust, der hat von einem Tag auf den anderen, hat er quasi fast alles verloren. Weil die hatten ein liquide, handelbares, also es ist ein Mortgage Trust, der hat effektiv in andere liquide gehandelte Mortgage-Backed Securities investiert. Und wenn liquide der Preis abschmiert und du 90% Hebel drauf hast, dann bist du einfach ziemlich schnell blank. Dieser ganze Mortgage-REIT-Sektor ist tatsächlich ein, nicht überall, aber auf breiter Front sind ja teure Finanzprodukte, die nicht in der Lage sind, positive Ergebnisse zu produzieren. Also da muss man schon sehr schauen, in was man da investiert. Ich finde jetzt nicht alles schlecht. Ich finde, es gibt auch Titel, die sind gut, so Arbor Realty Trust ist schon ein interessanter Titel. Gibt auch andere gute. Ich bin ja selbst in so ein Vehikel investiert, aber Starwood Property Trust ist trotz der soliden Historie für mich eine gelb bis rote Ampel. Was meinst du?
Hatte ich ja schon gesagt, für mich ganz klar rot. Wichtiger Punkt bei solchen Investments ist übrigens auch, und das wird häufig auch übersehen oder nicht tief genug durchdrungen bei einem Einzelinvestment, dass ich mir angucken muss, wie die Fristenkongruenz ist. Denn was meine ich damit? Diese Unternehmen investieren ja, wie gesagt, in Immobilienfinanzierung, die teilweise 10, 20 Jahre laufen und die durchaus auch lukrativ sind. Und es spricht ja auch nichts dagegen, die gegen zu finanzieren oder mich selber zu refinanzieren. Aber wenn die Fristen hier sehr weit auseinanderdriften, dann habe ich immer ein Finanzierungsproblem und dann komme ich tatsächlich in Schwierigkeiten. Dann nämlich, wenn ich meine langfristigen Investments, in dem Fall eben in private und gewerbliche Immobilienfinanzierung, kurzfristig refinanziere. Weil wenn dann der Zinssatz beispielsweise, nachdem ich jahrelang gewohnt bin, sehr niedrige Zinsen zu zahlen, plötzlich hochschnellt, ja, dann bin ich plötzlich unter Wasser. Das heißt, ich kann meine Erträge, schlimmstenfalls sind sogar niedriger als meine Zinskosten. Und dann komme ich natürlich in ganz, ganz schweres Fahrtwasser. Und dann werden natürlich auch Refinanzierungen per se schwieriger, weil ich natürlich von keiner Bank mehr hier eine entsprechenden Kredit oder Anleihen abgenommen bekomme. Und genau dann geht es natürlich schwer bergab mit solchen Titeln. Und deswegen haben die auch so gelitten 2022, als die Zinsen plötzlich so schnell hochgegangen sind. Das war der Hintergrund, warum gerade diese Mortgage Real Estate Investment Trust so als Sektor runtergegangen sind, überdurchschnittlich. Und noch schlimmer war es ja, und da sind ja ganz viele pleite gegangen, tatsächlich während der Weltfinanzkrise, die ja als Immobilienkrise in den USA gestartet ist. Und die haben ja ganz, ganz viele in den Untergang mitgerissen, andere Unternehmen. Allerdings muss man auch sagen, wer hier antizyklisch investiert, kann auch sehr, sehr gute Kursgewinne wieder reinholen. Aber wie gesagt, für mich eine rote Ampel.
Ja, besonders heftig, Luis, muss es ja gewesen sein, wenn man noch mit doppeltem Hebel, mit doppelt gehebeltem Exchange-Traded Note in 90% gehebelte Mortgage-REITs investiert. Ja. Was ist das eigentlich für eine Verschuldungsquote, wenn man doppelt gehebelt?
Ja, ein Hebel auf den Hebel, ja.
Ja, die waren einfach weg. Im Shutdown
Genau, die waren dann
Crash.
weg. Richtig, die waren dann weg. Das stimmt, genau. Ja.
Also
Und nur ein kurzer Nachtrag, ich muss mich korrigieren nochmal. Also wie gesagt, Umsatz 2,1 Milliarden US-Dollar, EBIT 1,4 Milliarden US-Dollar, nicht 1,4 Millionen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Operativer Cashflow 340 Millionen und 601 Millionen Dividende gezahlt. So, das nochmal als Korrektur. Kommen wir zu Nummer 3. Was haben wir denn da Schönes?
kommen wir zur Nummer 3. Luis, da haben wir die etwas unbekannte, aber das war jetzt in den letzten 2 Jahren tatsächlich ein recht populärer Titel, die Flex LNG. Was hat es denn mit der auf sich?
Ja, wie der Namenszusatz schon sagt, wir haben hier eine Gesellschaft, die im Bereich des Flüssiggases tätig ist, konkret im Transport. Mittlerweile kennen wir ja alle diese Schiffe. Ja, diese langgezogenen sehen aus wie Tanker, aber mit den Buckeln obendrauf, das sind ja die LNG-Tanker, die ja mittlerweile zwischen Amerika und Deutschland reichlich verkehren, unter anderem eben auch von der Gesellschaft Flex. Gehandelt an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel FLNG. Relativ klein, 1,35 Milliarden Euro, Dollar beträgt die Marktkapitalisierung. Und man merkt, dass es ein, ja, eine Modeaktie ist, beziehungsweise war, denn 123% Kurs plus über die letzten 10 Jahre, was schon relativ üppig ist. Dazu kommt noch die Dividende, komme ich gleich zu. Aber ja, im Jahr 2020, Mitte 2020, stand der Titel bei 5 US-Dollar im Kurs und Ende 2022 bei 36,4 US-Dollar. Also eine mehr als Versiebenfachung in diesen 2 Jahren, 2,5 Jahren, aktuell etwa 23 US-Dollar. Also sehr steil gelaufen, Hockey. Schlägerkurvenmäßig mittlerweile zum Teil wieder eingebrochen. Aktuell die Dividendenrendite auf Basis der immer noch fetten Jahre bei 12%. Hier natürlich deutlich, deutlich zyklischer. Wir haben seit 2019 eine Dividendenserie und zuletzt eine Ausschüttung von 103% des Gewinns. Aber Achtung, auch hier gerade Schifffahrtsgesellschaften, Gewinn und Cashflow fällt deutlich auseinander. Komme ich gleich nochmal zu. Allerdings in den letzten 5 Jahren ist die Dividende dann auch nicht großartig gewachsen. Gucken wir nochmal in die Bilanz. 2,7 Milliarden US-Dollar. Bilanzsumme und davon 848 Millionen Dollar Eigenkapital, macht eine Quote von 31%, ist bei Schifffahrtsgesellschaften jetzt nicht unüblich, durchaus, sag ich mal, marktgängig. Guck mal nochmal auf die Zahlen. 371 Millionen Dollar Umsatz, EBIT 217 Millionen. Also ordentlich was hängen geblieben, liegt natürlich auch entsprechend am Gaspreis. Operativer Cashflow hier tatsächlich mal niedriger, 175 Millionen US-Dollar. Gezahlt an Dividende wurde 181 Millionen, also in etwa das, was operativ Cash in die Kasse gekommen ist, wurde dann auch wieder rausgehauen. Und im letzten Jahr konnten die noch Umsatz und Gewinn steigern. Allerdings muss klar sein, eben Schifffahrtsgesellschaften extrem zyklisch. Wer es also gerne konstant mag, wer es ruhig mag, wer einen stetigen Cashflow sucht, ist jetzt vielleicht mit solchen auch noch
Lieber Mortgage Free.
Schifffahrtsgesellschaften, genau, die in der Nische tätig sind, vielleicht nicht ganz so gut bedient.
Ja, tatsächlich, die Schifffahrtsgesellschaften, die sind noch zyklischer als die Mortgage REITs. Also da ist man mit Starwood Property Trust eher solide aufgestellt, was die reine Zahlungshistorie angeht. Bilanziell würde ich das revidieren, das Statement von mir eben.
Das sehe ich genauso, ja.
Zu Flex LNG. Ich finde prinzipiell, dass das ein guter Titel ist. Ich würde dem auch meine erste grüne Ampel geben, weil es ein Titel ist, der hat jetzt keine offensichtlichen Makel. Ist halt ein Zykliker, ist ein Zykliker, der gerade auf einem zyklischen Hoch ist. Der Kurs ist entsprechend hoch, die Dividende trotzdem noch fett, Double Digit. Wenn man sich im Klaren darüber ist, was man hier kauft, ein Zykliker auf dem zyklischen Hoch, dann kann man es machen. Finde ich völlig in Ordnung. Ist eine solide finanzierte Gesellschaft. Ist ein quasi Einzelwert. Also ganz operativ sind sie ja nicht tätig, aber für mich ist es zu einzeltitelig. Ich halte selbst einen Schiffe Closed End Fund. Die sind auch in solchen Gefilden bisweilen aktiv. Da ist es für mich mit so einer Sammelanlage, mit so einem Schiffs-Closed-End-Fund noch ein bisschen entspannter, der auch nicht nur LNG hat, wo dann alles letzten Endes doch am Gas hängt. Da habe ich noch eine breitere Diversifikation. Aber wenn man kein Problem damit hat, in einem breit aufgestellten Portfolio-Mix sich eben auch einen zyklischen, auf einem zyklischen Hoch stehenden Titel mit reinzuholen, dann ist es für mich eine grüne Ampel. Für mich wäre das vollkommen machbar.
Ich habe die Ampel bei mir auf gelb stehen und das liegt genau an dem Punkt, weniger jetzt an der Gesellschaft selber. Da ist überhaupt nichts, gibt es nichts zu kamellen. Ja? Ist solide aufgestelltes Unternehmen, operativ machen ja es ganz gut, aber es ist eben ein Zykliker in der Nähe des zyklischen Hochs und dadurch die Gelbfärbung. Und vielleicht ist es dann noch angebracht zu warten, bis so der Gas- oder LNG-Mode etwas abgeebbt ist und dann die Bewertungen auch wieder niedriger sind. Und dann ist das sicherlich, oder dann bietet sich da sicher auch gute Einstiegsmöglichkeiten, wobei ich auch persönlich dann eher zu einer Fondslösung im Schifffahrtsbereich tendiere, einfach weil ich da die Streuung dann gleich mit habe, die ich halt hier nicht habe. Aber wer tatsächlich eine Spezialschifffahrtsgesellschaft sucht, die solide aufgestellt ist, ist hier sicherlich gut bedient.
Man muss halt hier auch wissen, bei Flex LNG, das kann hier ohne Probleme dazu kommen, dass hier mal 3, 4 Jahre nichts gezahlt wird. Also das ist
Ja.
halt das Risiko, was ich mir einkaufe. Das muss einem einfach klar sein. Also das ist schon riskanter als jetzt ein diversifizierter Schiffs-Closed-End-Fund, der auch verschiedene Subbranchen in einem nochmal abbildet. Aber jetzt zu unserer Nummer 4, Luis. Was haben wir denn da? Wir haben da Prospect Capital Corporation, noch eine Business Development Company.
Genau, deswegen brauchen wir nicht erklären, was die Business Development Company ist. Also, im Prinzip ein ähnlich aufgestellt wie Ares Capital, nur deutlich kleiner, notiert an der Nasdaq unter dem Kürzel PSEC, machen im Prinzip genau dasselbe, haben aktuell 126 Beteiligungen. Ares Capital hat, ich meine, so um die 400, also deutlich, deutlich mehr. Auch hier schön gestreut über 36 Sektoren, die sind also nicht spezialisiert auf einen bestimmten Sektor, auf eine bestimmte Branche. Und hier vielleicht nochmal zum Portfolio. Auch nochmal der Hinweis, die sind ganz überwiegend investiert, ähnlich wie Ares Capital, in variabel verzinste Darlehen. Das muss man auch nochmal dazu sagen, eben nicht festfinanziert, sondern variabel finanziert. Das heißt, die trifft dann auch oder das Zinsänderungsrisiko nicht oder nicht so stark, weil die Zinsen eben schwanken. Das heißt also, die sind dann gekoppelt an einen bestimmten Index beziehungsweise einen bestimmten Basis- oder Referenzzinssatz und danach bemisst sich dann eben das, was die an Zinsen bekommen. Zudem 74% der Ausleihungen, die die haben, sind hier besichert. Das heißt also, hier gibt es eben Aussonderungsrechte an irgendwelchen Firmenvermögen im Fall der Pleite, was dann verwertet werden darf. Bei Ares Capital ist übrigens noch mehr. Und aktuelle Marktkapitalisierung 2,3 Milliarden US-Dollar. Also so im mittleren Bereich bewegen wir uns hier. So, und jetzt kommt aber im Gegensatz zu Ares Capital, die haben eben eine Kursachterbahnfahrt hinter sich und zwar von oben nach unten. In den letzten 10 Jahren haben die 50% knapp verloren. Wobei das in zwei Schüben erfolgt ist, nämlich einmal 2014 bis 2016 und einmal 2022. Jenseits der Zeit sind die relativ stabil gelaufen, aber halt eben diese beiden Schübe haben eben die Hälfte der Marktkapitalisierung gekostet. Dividendenrendite aktuell 13,1%. Seit 2019 eine Dividendenhistorie und hier 63% zuletzt Payout Ratio. Bilanzsumme 7,78 Milliarden US-Dollar. Eigenkapital 5,18 Milliarden oder 66,5%. Die sind also aktuell extrem konservativ finanziert für eine Business Development Company oder auch so allgemein für ein Unternehmen in dem Bereich. Ja, deutlich, deutlich höher das Eigenkapital als die Marktkapitalisierung. Also die werden hier tatsächlich mit einem hohen Disagio gehandelt. Umsatz letztes Jahr 811 Millionen US-Dollar, EBIT 47 Millionen. Allerdings operativer Cashflow deutlich höher. Das heißt, da waren irgendwelche Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Bilanzposten. Operativer Cashflow bei 285 Millionen US-Dollar. Dividendenzahlung 299, also etwas mehr, als sie in die Kasse gespült bekommen haben, haben sie ausgezahlt. Der Umsatz ist letztes Jahr auch nochmal hochgegangen, der Gewinn allerdings zurück. Das heißt, wir sehen hier so ein bisschen so ein Unternehmen und eine Business Development Company in einer Umbruch, in einer Umstrukturierungsphase. Ja, davon hängt auch so ein bisschen ab, ob man da jetzt wirklich rein investieren möchte oder nicht. Aber Anton, vielleicht hast du ja noch ein paar Ergänzungen dazu.
Das Grundsätzliche bei Prospect Capital finde ich eigentlich gut. Das ist eine relativ gute Business Development Company. Vom Geschäftsmodell, von der Asset-Klasse, wie man es auch immer nennen mag, von der Bilanzstruktur, ist alles grundsätzlich in Ordnung. Die gehen bloß nach meinem Dafürhalten nach, die gehen daran zugrunde, was man in den USA an den Mann bringen kann und was eben nicht. Was bringst du an den Mann? Du bringst, also Business Development Company wird ja wie ein Closed End Fund aufgelegt. Du sammelst also entweder intern oder du machst tatsächlich ein Public Offering und sammelst tatsächlich frisches Geld ein. Und wie sammelst du komplett frisches Geld ein von Anlegern oder großen Investoren, institutionellen? Du sammelst das Geld ein mit dem Versprechen, wir schütten mal mindestens 10% aus und wir schaffen das auch in schlechten Zeiten und wir schaffen vielleicht sogar noch viel mehr Ausschüttung. Damit sammelst du Geld ein. Die haben ja schon in den USA gigantische Zinsen auf dem Konto. Die haben Anleiheportfolios, die 7, 8% abwerfen. Wenn man dann in sowas Riskantes wie hier geht, dann will man ja mal mindestens die 10% Ausschüttung sehen für so ein, ja, für so ein Venture-Investment, was recht riskant ist. Prospect Capital, die haben eben das Problem, dass die das eben nicht immer geschafft haben, das zu verdienen, was sie den Anlegern versprochen haben, oder das zu verdienen, was die Anleger erwarten, um noch investiert zu bleiben. Und dann haben die eben immer mal wieder in manchen Jahren zu viel ausgeschüttet. Nicht immer, aber immer mal wieder zu viel ausgeschüttet. Und das sieht man auch an der NAV-Historie, dass man so in, ich muss mal andersrum zeigen, dass man so in leichten Abwärtswellen sich so langsam nach unten bewegt und dem folgt, nicht exakt, aber doch in einer starken Korrelation der Kurs dann langsam nach unten. Heißt, man hat eigentlich ein gutes Vehikel, was aber seine Ausschüttungen nicht dauerhaft verdient. Und dadurch wird es für mich uninvestierbar. Also das macht einfach überhaupt keinen Sinn, einen Titel zu halten, der dann in manchen Jahren Substanz ausschüttet und die auch nicht irgendwann gegenfinanziert. Substanz auszuzahlen, wenn man die im nächsten Jahr wieder reinholt in dem guten Jahr oder wenn man davor ein gutes Jahr hatte und dann mal im nächsten Jahr zu viel ausschüttet, alles fein. Aber wenn man eben Substanz ausschüttet, die strukturell nicht gegenfinanziert wird, dann hast du halt, da bezahlst du dich halt selbst und das sind halt 13%, die gut klingen an Ausschüttungsrendite, was ich da gerade gesehen habe an der NYSE. Aber das ist halt so ein bisschen Selbstbetrug. Also wer den Titel hält, der zahlt sich sein eigenes Geld langfristig zurück und versteuert das auch noch. Also das ist nicht clever. Das ist für mich eine klassische Yield Trap. Ich denke, Leute dahinter sind clever, aber die wissen eben auch, wie man ein Produkt vermarktet. Das ist ein Produkt und du vermarktest halt ein Produkt mit einer fetten Ausschüttungsrendite.
Ja, also das sehe ich genauso. Das Einzige, was man überlegen könnte als Anleger, ist, ob ich hier tatsächlich in einen Strategiewandel hier investiere. Also sprich, dass sie jetzt einen Umschwung hinbekommen, dass sie jetzt übergehen dazu. Da muss man sich aber das Management mal angucken. Hat das gewechselt oder wie sind die aufgestellt? Was haben die angekündigt? So sehr ins Detail bin ich jetzt auch nicht gegangen bei der Recherche. Aber wenn Aussicht darauf besteht, dass sie diese Strategie ändern, ja, wenn ich also so ein, als Turnaround-Kandidaten, da könnte ich so ein Investment machen, wenn ich davon ausgehe, der Kurs nähert sich wieder dem bilanziellen Eigenkapital an, dann habe ich auf jeden Fall eine sehr gut finanzierte Business Development Company. Ja, und dann könnte sich das tatsächlich lohnen. Also wenn tatsächlich dann der Kurs wieder deutlich hochgeht und irgendwann wieder notiert, auf Höhe des Eigenkapitals, dann wären es halt eben auch 100% Kursgewinn, dazu die Dividendenrendite. Aber wie gesagt, dazu müsste die Strategie sich geändert haben, das Portfolio an sich erstmal grundsätzlich passt, auch die Struktur der Finanzierung soweit ja, in Ordnung. Was ich jetzt auch nicht geguckt habe, ist halt vor 10 Jahren, wie sah da das Portfolio aus? Und es gibt ja die eine andere Development Company, die hat ja dann doch ein bisschen Mist gebaut, ja, sich dann verzockt in bestimmten Branchen und ähnliches. Kann ich jetzt hier so nicht beurteilen, aber wie gesagt, also als Umschwungkandidat wäre es eine Idee. Oder aber, wer mag, kann auch den Preferred Share von denen handeln, statt dem Common Share. Die haben natürlich, die haben natürlich, natürlich, die haben eine Emission aktuell draußen, eine Serie A, die wirft aktuell 7% Fixdividende ab, wer das also möchte. Aber ansonsten für mich hier auch rot.
Ich wollte gerade sagen, also die Preferred Share oder die Bond von Prospect Capital, die ist ja, wenn man hier investieren will, dann eigentlich ja durchaus investierbar, gut investierbar. Weil die Preferred
Ja,
Share, die zahlt ja keine Substanz aus. Die
genau.
Anleihe auch nicht. Die sind jetzt auch nicht so tangiert, wenn irgendwas im Management nicht ganz optimal ist. Solange die solvent sind und da genügend Equity Cushion, Eigenkapitalpuffer ist für die Preferred Share und die Anleihe, ist ja alles fein. Also ich würde dann tatsächlich in dem Fall auf die Preferred Share gehen. Da habe ich ja trotzdem diese Sicherheit dieses diversifizierten Investmentportfolios dahinter. Habe einen Eigenkapitalpuffer, der trotzdem noch signifikant vorhanden ist. Also das würde ich in dem Fall so angehen. Und ich nehme an, dass du hier nicht nur 7% Coupon hast bei der Preferred Share, sondern auch noch Kurspotenzial.
Genau, der Coupon ist bei 5,35 und dementsprechend der Kurs aktuell, wenn ich bei 19 noch erst oder so, da kommen die 7% zustande und somit kann ich hier natürlich schön die 7% vereinnahmen und habe noch die Chance auf entsprechende Kursgewinne. Übrigens, Substanzausschüttungen werden eventuell dadurch gemildert, natürlich, dass ich Return of Capital geltend machen kann, ne? Also da muss ich natürlich auch noch immer mit reinberechnen. Aber ja, insgesamt ja, finde ich auch den Preferred Share attraktiver als den Common Share in dem Fall. Genau aus dem Grund, weil ich eben so eine super Bilanz habe und solange die jetzt nicht in Schieflage gerät, ist der Preferred Share ungefährdet. So, Nummer 5.
Nummer 5, und ich würde sagen, zeitlich bedingt, ich habe es gut im Gefühl gehabt, es werden heute sicher nicht die 10, es werden nur 5. Wir machen heute die 5 und danach machen wir einen Sack zu und die nächsten 5 dann auf die
Auf jeden
nächste
Fall.
Folge. Und die Nummer 5, das ist der relativ frische, aber umso große JP Morgan Equity Premium Income ETF. Luis, was hat's denn mit diesem Rising Star am ETF-Himmel so auf sich?
Ja, ich habe mir jetzt nicht den Rising Star am europäischen ETF-Himmel angeguckt, sondern das amerikanische Original. Jetzt wird man natürlich sagen, MiFID 2 kann ich ja gar nicht kaufen, das ist richtig, aber ich kann mir den per Optionen andienen lassen, unter anderem hier bei unserem Sponsor CapTrader, das geht sehr gut. So, und was habe ich hier? Also, gehandelt wird er an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel JEPI und ich habe mir das amerikanische Pendant genommen, eben weil ich hier eine längere Historie habe und hier ein bisschen was dazu sagen kann. Zu dem neu aufgelegten europäischen Pendant fehlt ja ein bisschen das Zahlenmaterial. Ich habe hier einen ETF mit aktuell 137 Positionen, orientiert sich am S&P 500. Also ich habe im Prinzip einen optimierten S&P 500 Index, in dem ich halt die größten Positionen dort habe. Ich eine Optionsstrategie, eine Covered Call Strategie, hatten wir auch schon mal thematisiert, das Thema, verweise ich an die entsprechende Folge, die zusätzliche Erträge generiert. Also so habe ich im Prinzip, ja, ich will nicht sagen, die Quadratur des Kreises erfunden, aber ich habe hier eben die Möglichkeit, auf der einen Seite in einen breiten Aktienindex wie den S&P zu investieren, 500 zu investieren, der dividendenschwach, relativ dividendenschwach ist, aber trotzdem vergleichsweise hohe Erträge zu generieren, eben durch Optionsprämien. Und das machen die als eine der wenigen Covered Call Fonds sehr, sehr gut. Wir müssen hier beachten, auch wenn es ein ETF ist, der wird aktiv gemanagt. Es ist eben kein passiv replizierender ETF, ja, oder Management, sondern der wird aktiv bewirtschaftet, ja, ähnlich wie die ARK-ETFs. Also das Management ist ja aktiv, dementsprechend die Gebühr 0,35% höher als beim klassischen ETF, aber jetzt vertretbar für ein Covered Call Produkt, hat in den letzten 3 Jahren jeweils über 10% an Kurs, nur an Kurs zulegen können, allein im letzten Jahr 15%. Und aktuell, ja, schafft die Double Digit nicht ganz mit 8% Dividendenrendite. Was ich natürlich nicht habe, ist eine Kontinuität. Also die Kontinuität beginnt jetzt in dem Jahr neu zu laufen, weil Ich hatte jetzt zuletzt eine Dividendenkürzung, wobei Dividendenkürzung ist jetzt in dem Sinn nicht das richtige Wort im Vergleich zu anderen Modellen, die bestimmte Dividenden planen und dann sagen, oh, das Geschäftsjahr ist nicht so gelaufen wie geplant, wir kürzen Dividende. Denn was die ja hier machen, ist einfach, die gucken, was habe ich für ein Investment Income, also was habe ich tatsächlich an Ertrag. Ja, und der schwankt natürlich im Bereich der Optionen und der Dividenden. Und diesen Ertrag, diesen Investment Income, genau den schütten die auch aus. Das ist die Ausschüttungsquote auf diesen Investment Income abzüglich Fees, also abzüglich Gebühren, ist genau 100%. Was ja auch logisch ist bei so einer ETF-Konstruktion. Das heißt, im Prinzip das Trägerportfolio, das, was ich da an Aktien habe aus dem S&P 500, die bleiben erstmal unangetastet, das bleibt so zusammengesetzt. Und was ich über Dividenden einnehme, was ich über Optionsprämien einnehme, das schütte ich an die Anleger aus. Übrigens ein relativ großer ETF in den USA mit 28 Milliarden US-Dollar Fondsvolumen, also schon Schwergewicht, muss man sagen. 100% Eigenkapital, logischerweise. Ich habe ja kein Fremdkapital. Zuletzt der Investment Income 2 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr und 1,8 Milliarden ist davon an Dividende rausgegangen. Der Rest waren dann eben Kosten. Und um es hier vorwegzunehmen, bei mir ganz klar eine grüne Ampel.
Ja, der JP ist ja ein Titel, den ich auch selber halte. Also ist auch eine meiner Core-Positionen. Von daher, was sollte ich anders hier sagen, als eine grüne Ampel zu geben? Das ist so ein abgewandelter S&P 500, kann man sagen. Die bezeichnet es selbst als actively research enhanced. Aber eigentlich ist es nur so ein bisschen die Spitzen abgeglättet und das finde ich ganz sympathisch. Klar, jetzt könnte man sagen, wieso hatte der nicht einfach 20% Nvidia-Gewichtung? Aber mir ist das ganz recht, wenn man eben alles dabei hat in einer mäßigen Gewichtung und sich da eben nicht auf solche einzelnen Wetten einlässt. Klar, die einzelne Wette, die kann super laufen, die kann halt aber auch pleite gehen. Von daher, das ist so ein abgeglätteter, etwas sektorneutralerer S&P 500 mit einem Covered-Call-Ansatz obendrauf. Das ist, wie du schon richtig sagtest, Luis, das ist dieser so ein Flow-Through, die reichen einfach alles an Ertrag da durch. Schon mal von daher müssen die Ausschüttungen schwanken. Was ich aber nochmal besonders gut bei dem Titel finde, sind diese Zeitpunkte, wo denn die Optionen besonders gerne geschrieben werden. Und die haben da einen, ja, entweder prozyklisch oder antizyklischen Ansatz, je nachdem, wie man es benennen möchte. Die schreiben halt in Phasen, wo die Kurse tendenziell fallen, extrem viele Calls, sammeln da viel Prämie ein, ohne viel Kursgewinn zu verpassen, weil die Kurse fallen ja, verpassen wenig Kursgewinn nach oben, sammeln trotzdem viel Prämie ein. Deswegen knallen die dann in Jahren wie 2022 richtig viel Prämie raus. Und in Phasen, wo es einen strukturellen Aufwärtstrend gibt, es gibt ja einfach Momentum an der Börse und das hat man jetzt. In solchen Phasen, wo es einen strukturellen Aufwärtstrend gibt, fahren die den Veroptionierungsgrad runter, heißt, die können auch wieder mehr Kursgewinne mitnehmen, heißt aber umgekehrt, dass man auch weniger Prämieneinkommen erzielt. Und dadurch hat man nicht nur, dass man weniger Kursgewinne verpasst mit dem Covered-Call-Ansatz, mehr Prämie, weniger Kursgewinne verpassen, sondern man hat eben auch noch so ein unkorreliertes, antikorreliertes, negativ korreliertes Profil, weil in schlechten Jahren mehr ausgeschüttet wird und in guten Jahren weniger ausgeschüttet wird. Und damit hat man so ein Gegenpol zu anderen klassisch zyklischen Investments, wie jetzt der Baubranche beispielsweise, wenn man die im Depot hätte. Also das ist ein Titel, den finde ich sehr, sehr charmant. Halte ich selbst, grüne Ampel. Wo ich noch nichts dazu sagen kann, ist tatsächlich jetzt dieses neue europäische Pendant. Das ist der JEPG, also der JP Morgan Global Equity Premium Income ETF, schüttet auch monatlich aus. Ähnlich konzipiert, bloß eben mit globalem Exposure. Das sieht effektiv aus wie ein MSCI World und oben drüber Covered Call gelegt. Von Gewichtung her, also etwa 60% USA, sieht sehr MSCI World-mäßig aus. Gefällt mir grundsätzlich gut, ist halt bloß ein vollkommen neues Konzept. So ein europäischer UCITS Covered Call Fonds. Es gab da schon welche, ist jetzt aber in den letzten Jahren zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig. Da gab es keinen keinen sonderlichen Track Record für eine Covered Call Strategie in dem USITS Mantel. Also ich wäre damit jetzt aktuell noch vorsichtig, da jetzt umzuschichten oder besonders viel Geld reinzustecken.
Dann schlage ich vor, gehen wir über zu den unseren Hochdividendenwerten des Monats, oder Anton?
Da bin ich dabei, Luis.
Die Hochdividendenwerte des Monats werden auch diesmal präsentiert vom FU-Fonds Bonds Monthly Income. Wir sprachen darüber und der Fonds wird von der unabhängigen Vermögensverwaltung Heemann aufgelegt, vom Norbert Schmidt verwaltet und der schüttet als einer von ganz wenigen hierzulande handelbaren Investmentfonds monatlich aus, ist also perfekt an die Bedürfnisse von Einkommensinvestoren angepasst. Und inhaltlich macht der Fonds seinem Namen alle Ehre. Der deckt die Anlageklasse der hochverzinslichen Unternehmensanleihen europäischer Emittenten sehr marktbreit ab. Banken sind hier übrigens außen vor. Und handelbar ist der 2019 aufgelegte und Sparplanpflegefonds direkt bei der Heemann Vermögensverwaltung sowie den etablierten deutschen Börsenplätzen unter der Wertpapierkennnummer HAFX 9M.
Die Anleihen im BMI werden tagesaktuell mit 7,66% verzinst und bieten zusätzlich noch Kurspotenzial. Ich bin selbst in den Fonds investiert, das als Transparenzhinweis. Den obligatorischen Disclaimer von der Heemann Vermögensverwaltung AG gibt es unter bonds-monthly-income.de/disclaimer. Und Luis, jetzt bin ich schon heiß wie Frittenfett, was du uns heute als HDWDM mitgebracht hast.
Anton, wie hört sich das für dich an? Die Unternehmenszentrale auf Mauritius. Operativ tätig mitten im kongolesischen Dschungel und notiert an der Toronto Stock Exchange in Kanada. Was kann da schiefgehen?
Das klingt wie so der einzige Way to go. Wo notieren wir es? Entweder London, aber eher Kanada, weil da ist sowieso alles voller Minengesellschaft. Also Kanada müssen wir es notieren. Ist auch relativ günstig, um es dort zu notieren. Wenn wir eh schon in Afrika sind, wo domizilieren wir es dann? Na, du kannst es eigentlich nicht nirgendwo in Afrika, außer Südafrika geht, da kannst du es domizilieren, um noch so einen halbwegs guten Flair zu haben. Oder Mauritius. Mauritius ist ja relativ angelsächsisch geprägt. Relativ weit entwickelt, relativ stabiler Rahmen, dann gut, dann Mauritius halt das Domizil und dann gut, wo gibt es die Bodenschätze? Ja, Kongo. Klingt wie der einzige Weg, wie man es machen kann.
So ist es. Und Anton, lass uns reden heute über Zinn. Was weißt du über Zinn?
Ich weiß über Zinn nicht besonders viel. Ich habe nur die Zinnsoldaten gerade im Kopf, aber sonst nichts.
Du hast die Zinnsoldaten im Kopf. Ich hatte natürlich von einem ordentlichen Bierhumpen den Zinndeckel im Kopf. Viel mehr habe ich damit auch nicht verbunden. Aber tatsächlich ist Zinn eine Art Klebstoff für Metalle oder der Klebstoff für Metalle schlechthin. Und das sehen wir daran schon, dass das erste oder die erste von Menschenhand geschaffene Metalllegierung, nämlich die Bronze, ja nicht nur ein eigenes Zeitalter hat, sondern definiert wird ja geradezu über die beiden Grundkomponenten, nämlich Kupfer auf der einen Seite und Zinn, was das Ganze dann in Verbindung so hart gemacht hat, dass eben dem natürlichen Kupfer oder Reinkupfer überlegen war und immerhin das Zeitalter der Massenmetalle hier begründet hat. Heutzutage Zinn tatsächlich auch das Industriemetall, das in den meisten Technologiefeldern vertreten ist. Wir finden es tatsächlich im Bereich der Elektromobilität, Robotik, erneuerbare Energien, im Bereich Computerchips, Energiespeicher etc. pp. Also wirklich querbeet durch die, ja, überall dort, wo in irgendeiner Art und Weise Metall eine Rolle spielt, haben wir auch Zinn. Wusste ich vorher so auch nicht. Und Zinn ist wie viele andere Metalle punktuell konzentriert auf der Welt. Beispielsweise Indonesien ist ein großer Förderer, der zuletzt aber geschwächelt hat. Und hier kommt mein heutiger Hochdividendenwert des Monats ins Spiel. Der hat nämlich lange gepokert, nämlich Alphamin Resources. Wie du richtig erkannt hast, ein Minenbetreiber, also betreibt auch operativ eine Mine im Kongo. Jetzt im April 2024 ist die Eröffnung einer zweiten Mine geplant. mit der Zentrale in Mauritius unter dem Kürzel AFM an der Toronto Stock Exchange handelbar. Darüber hinaus auch in Johannesburg, aber auch an deutschen Börsenplätzen, beispielsweise Börse Stuttgart, kann man den Titel auch kaufen unter der Wertpapierkennnummer A12GSG. So, und die haben über viele, viele Jahre tatsächlich ein Zinnvorkommen ja, entdeckt und dann weiterentwickelt und eine erste Mine im Kongo, also wirklich tiefstes Hinterland, eröffnet und ganz intelligent gemacht, nämlich mit dem Cashflow, das sie generiert haben durch den Zinnverkauf, erstmal die Schulden abgestottert, wie wir gleich sehen werden, nahezu komplett und parallel dazu eine zweite Mine entwickelt, die jetzt demnächst aufmachen wird. An den beiden Minen halten oder hält die Gesellschaft Alpha Mine Resources übrigens 84,1%. Die verbleibenden 15,9%, die teilen sich auf die Regierung von Südafrika und die Regierung vom Kongo. Das heißt, die wurden gleich mal prophylaktisch mit ins Boot geholt, um vermutlich, sagen wir mal, auch administrative Prozesse reibungslos gestalten zu können. Ja, auf jeden Fall haben die mittlerweile stehen die für jetzt, also vor Eröffnung der zweiten Mine, schon für 4% der Weltproduktion im Jahr. 12.500 Tonnen, also schon eine Hausnummer. Und die sind dadurch, dass die Mine relativ neu eröffnet ist, tatsächlich im Low-Cost-Bereich. Das heißt, die haben wirklich Kostenvorteile gegenüber anderen Minenbetreiber, können also zu deutlich geringeren Kosten fördern. Und die haben eben im Kongo Minen erschlossen mit einem extrem hohen Anteil an Zinn im Gestein. Und das macht es natürlich auch wiederum von der Ertragsseite her interessant. Das heißt, pro Tonne Gestein holen die da eben mehr Zinn raus als in anderen Minen. Aktuell notiert der Titel bei 0,94 kanadischen Dollar. Es laufen um 1,3 Milliarden Anteile. Das heißt, die Marktkapitalisierung beträgt gerade mal etwas mehr als 1 Milliarde kanadische Dollar. Und wenn wir uns mal die Bilanz anschauen, ich hätte es ja gesagt, aktuell kaum noch Schulden, gerade mal 10% Bankverbindlichkeiten, die noch in der Bilanz stehen. Insgesamt an Assets 516 Millionen, also die Bilanzsumme. Daran sieht man auch angesichts der Marktkapitalisierung, hier wird schon Aufschlag gezahlt auf künftige Cashflows. Das heißt hier weniger die Substanz als die möglichen Erträge. Und so haben die eben auch vor 2 Jahren angefangen, Dividenden zu zahlen. Seit 2 Jahren jetzt auch konstant pro Halbjahr 3 Cent, also kanadische Dollar Cent, macht aktuell beim aktuellen Kursniveau etwa 7% Dividendenrendite. Die Payout-Ratio auf den Gewinn beträgt 50%. Also das ist auch durchaus sehr solide. Da bleibt noch genug im Unternehmen drin. Und zumal der Cashflow auch hier höher ist durch Abschreibung als der eigentliche Gewinn. Der Umsatz zuletzt im vergangenen Jahr 288 Millionen Dollar, bilanzieren tun die in Dollar, 105 Millionen Dollar als EBIT hängen geblieben und der operative Cashflow 134 Millionen Dollar. Also kann sich durchaus auch bilanziell soweit sehen lassen. Allerdings Anleger brauchen hier natürlich extrem starke Nerven. Das liegt halt eben daran, wie so viele Rohstoffunternehmen hängen die halt am Preis des Grundgutes, hier also des Zins. Und der schwankt nun mal sehr stark. Zuletzt war er relativ hoch, muss dann nicht so bleiben. Und der Höchstkurs beispielsweise von Alpha Mineral Resources belief sich auf 1,84 kanadische Dollar, der Tiefskurs dann kurze Zeit später auf 0,47. Ja, also hier Verlust von über 70% oder über 74%. Das muss man hier eben als Anleger mit einkalkulieren. Unterm Strich gibt es da natürlich Abzüge, ja, für politisches Risiko, was ich ohne Zweifel habe, ja, für Rohstoffrisiken, die ich natürlich habe, für die noch relativ junge Zahlungshistorie und überhaupt Unternehmenshistorie in dem Zinnumfeld. Und somit komme ich auf 6 goldene Eier legende Gänse von 10 ist relativ wenig, aber spiegelt die Risiken wider. Auf der anderen Seite, wenn die Zinnnachfrage tatsächlich weiter steigen sollte und der Preis nochmal deutlich nach oben gehen sollte, dann habe ich natürlich hier ein schönes Investment, was mir neben satten Dividenden dann auch noch einen schönen Kursgewinn weiter bescheren kann. Aber hier ist natürlich ganz klar, hier bewege ich mich sehr im spekulativen Bereich und nicht so sehr im gediegenen Cashflow-Bereich. Soweit mein Hochdividendwert des Monats, Anton. Und jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, was von dir kommt. Kommt, sehe ich jetzt hier wieder zweistellige Dividendenrenditen.
Zweistellige Dividendenrenditen siehst du jetzt nicht von mir, aber Luis, wo gräbst du diese exotischen Dinger aus? Du hattest ja erst vor kurzem diese Thungela Resources, war ja auch so ein absoluter Zock. Und jetzt kommt hier sowas von dir.
Ah, die Quelle ist natürlich die ähnliche, nur ich kann ja nicht hintereinander immer nur Minenwerte präsentieren.
Ja, alles gut. Alles schön. Ich bleib dann doch bei meinem BlackRock World Mining Trust und da ist irgendwie alles drin und muss ich mich nicht mit solchen Spezialitäten beschäftigen. Aber gut, ich meine, die haben ihre Daseinsberechtigung und die verdienen gutes Geld. Kann man nicht anders sagen. Aber jetzt mal zu meinem Titel, der doch ein etwas, oder nicht nur etwas, ein deutlich konservativeres Gegengewicht bildet. Es ist nämlich ein wirklich super geniales Produkt, was ich schon über ein Jahr auf dem Schirm habe. Das ist jetzt aber erst für europäische Anleger über den Umweg der Put-Option investierbar, weil andienbar geworden. Davor gab es diesen US-amerikanischen ETF schon, hatte aber keine Optionskette. Heißt, man konnte, wenn man jetzt nicht über andere ausländische, Nicht-EU-Broker gegangen ist, gab es dann keinen Zugang zu diesem Titel. Und das ist jetzt eben auch anders. Heißt, man kann auch über unseren Hausbroker CapTrader sich diesen Titel ins Depot holen. Und ja, was macht diesen Titel so besonders? Es geht grundsätzlich erstmal um den Amplify International Enhanced Dividend Income ETF. Super schöner Name. Genauso schön ist auch der Inhalt. Es ist hier ein, liegt hier ein, ja, Large Cap Blue Chip Standardwerte Aktienportfolio zugrunde und mit dem versucht man hohe monatliche Ausschüttungen zu generieren. Also genau das, was wir wollen. Und das eben nicht mit einer besonders abgefahrenen Strategie, sondern eher auf Basis von langweiligen Blue Chip Large Cap Werten. Hohe monatliche Ausschüttungen, davon sollen 3 bis 4% an Barrendite durch Dividenden refinanziert werden. Heißt, man ist schon mal grundsätzlich in dem Universum der relativ dividendenstarken Titel aktiv. Das sind jetzt keine Höchstausschütter. Also es sind jetzt keine wie beim Global X Super Dividend ETF, irgendwelche 10%, in die man investiert, sondern dann solche Sachen wie eine BHP, wie eine Vale, wie eine Coca-Cola, British American Tobacco. Diese ganzen großen dividendenstarken Dinger im Mittel 3 bis 4%. Zusätzlich will man nochmal, und hier kommt jetzt die Besonderheit rein, 2 bis 4% an Ausschüttungsrendite PA durch Covered Call Prämien generieren. Heißt, man ist hier in Standard-Dividendenaktien investiert, macht seine 3 bis 4%, wie bei einem Vanguard, FTSE, All World, High Dividend Yield. Bloß, dass man eben nochmal einen Covered Call Overlay hat, mit dem man nochmal 2 bis 4% zusätzlich pro Jahr rausholt. Das gefällt mir vom Konzept her schon mal richtig, richtig gut. Und was jetzt das, ja, nochmal das extra Schmankerl ist, ist der Punkt, dass man hier global diversifiziert ist, eben nicht nur primär USA, wie bei dem JP, den wir heute schon hatten, oder wie bei den Nasdaq Covered Call, der S&P 500 Covered Call Produkten. Nicht nur, dass ich eine globale Diversifikation habe, nein, ich bin sogar noch viel besser diversifiziert als jetzt ein neuer JP Morgan Global Equity Premium Income ETF, weil selbst der hat 60% USA. Nein, der Amplify International Enhanced Dividend Income ETF, der ist sogar ex-USA. Der hat alles außer die USA, heißt zu seinen bestehenden Covered Call ETFs, die in der Regel fast nur USA sind, kann man den Titel nochmal gezielt beimischen und sich dann die gesamte restliche Welt mit reinholen. Und da ist der Titel richtig gut diversifiziert. Der hat die Industrieländer, der hat die Schwellenländer, da ist er fast nach Equal Weight ja, engagiert, also das hat kaum Klumpen bei den Ländern, hat alles in einer passenden Gewichtung so. Also es sieht fast aus wie mein Privatportfolio, deswegen mag ich das so. Mit so einer sehr, sehr breiten Diversifikation. Einziger kleiner Klumpen, der besteht bei den Sektoren. Da ist 23% im Bereich Energie. Aber gut, das ist halt einfach gerade der Marktphase ja, zu schulden oder zuzurechnen. Gerade ist Energie relativ dividendenstark. Klar, dann investiert so ein aktiv gemanagter ETF, wohlgemerkt, wie der JP auch, dann auch ein bisschen mehr in diesen Sektor. Ich kann mir gut vorstellen, dass in einer anderen Phase der Energiesektor auch mal geringer gewichtet ist. Eine weitere Besonderheit ist tatsächlich die Umsetzung hier, weil damit man dieses globale Portfolio hat und man das auch konservativ veroptionieren kann, was ja de facto gemacht wird. Das ist ein konservatives Option-Overlay, weil man nur 2,4% daraus, 2 bis 4% daraus holen will. Die Besonderheit ist, dass fast alle Titel ADRs sind. Also Börsennotiz an den USA, dadurch sehr leichte Veroptionierbarkeit. Man kann zwar auch in anderen Ländern Optionen handeln, Kanada, Europa sowieso. Australien geht das natürlich auch. Es gibt auch in Hongkong Optionen. Es gibt an vielen Börsen dieser Welt Optionen. Aber es hätte natürlich operativ immense Herausforderungen, wenn man in 40 Ländern investiert und man dann auch an 40 Ländern mit unterschiedlichen Optionstypen, mit unterschiedlichen Liquiditäten, man dann dort versucht, diese Covered-Call-Strategie zu exekutieren. Heißt, man ist hier nur an US börsennotierten Titeln beteiligt und davon sind ein großer Teil ADRs, nicht nur ADRs, aber eben ein großer Teil. Ferrari NV ist ja beispielsweise ohne ADR notiert oder die Cameco ist ohne ADR standardmäßig an der NYSE oder eine Canadian Natural Resources auch. Ansonsten überwiegend ADRs, wie die Petrobras oder die Vale. Ich meine, es gibt auch deutsche Unternehmen, die über ADR da drin sind. Und jetzt könnte man sich fragen, hat das irgendwelche Nachteile, dass das ADRs sind, zu einem großen Teil? Nein, hat keine Nachteile. Nachteilig könnte es nur sein, wenn das non-sponsored ADRs wären, also ADRs, wo der Anleger selbst die Kosten für dieses ADR, für diesen Hinterlegungsschein der echten Aktie zahlt. Aber nein, es sind überwiegend sponsored ADRs. Heißt, die Firmen wie Petrobras, die bezahlen dieses Listing in den USA über den Umweg des ADRs. Und das hat auch quellensteuerliche Vorteile, diese Gesamtkonstruktion. Also das ist zur operativen Erleichterung, aber für uns als Investoren wirklich ja, sehr einfach, sehr gemütlich zugänglich. Der Fonds, der wurde 2022 aufgelegt, ist also noch ein relativ junger Fonds. Die größten Positionen sind Petrobras, die japanische Mitsubishi UFJ FNL, wird ein Finanzunternehmen im Mitsubishi-Konglomerat sein. Dann die Banco Bilbao, brasilianische Bank. Dann die Goldfield, die britische RELX und dann noch Total Energies aus Frankreich. Bunter Mix, wie man sieht. Das Bruttovermögen ist erst bei 93 Millionen US-Dollar. Und das ist auch der Grund, warum es auch jetzt erst Optionen auf diesen ETF gibt, weil der Fonds bislang noch relativ klein war. Jetzt nimmt er aber sukzessive an Volumen zu, weil der hat auch ein Schwesternprodukt, einen ebenfalls sehr, sehr interessanten anderen US-amerikanischen Covered Call ETF und dem hat man das genau passende International-Produkt hier daneben gestellt, jetzt auch veroptionierbar. Ausgeschüttet wird monatlich, wie auch beim JP mit so einem Pass-Through-Prinzip, also es wird einfach alles weitergeleitet, was erzielt wurde. Heißt, man hat dann auch leichte Schwankungen in den Ausschüttungen. Im Ergebnis sind die Ausschüttungen aber schon sehr, sehr stabil. Also marginale Schwankungen, aber in Summe eine sehr, sehr verlässliche Ausschüttungspolitik. Barrendite aktuell 5,6%. Das halte ich auch für eine attraktive Höhe, gerade nach den Kosten. Kosten liegen bei 0,66% pro Jahr für so ein exotisches und hochqualitatives Produkt, was wirklich ideal für uns Einkommensinvestoren ist. Ich bin wirklich begeistert von dem Produkt. Halte ich die 0,66% wirklich für verschmerzbar. Ausschüttungsquote logischerweise 100%. Wir haben eine Steigerungstendenz in den letzten Jahren gesehen. Der Maximalverlust, der lag bei 11%. In Summe habe ich aber eine positive Kursentwicklung und das macht für mich bei diesem Titel 9 von 10 goldene Eier legende Gänse. Und wer den Titel handeln möchte, der kann das über das Kürzel IDVO per Put-Option, also einfach einen Put unter dem aktuellen oder auf dem aktuellen Preis des Titels verkaufen. Habe ich auch eine Anleitung, wie man das macht, in meinem Mitgliederbereich veröffentlicht. Das kann man ja auch kostenlos testen, runterladen und dann wieder kündigen, wenn man das möchte. Also das sollte kein Problem sein, sich den Titel hier zu holen. Nimmt man sogar eine Prämie dafür ein, wenn man sich den Titel andienen lässt. Und genau, was ein weiterer Vorteil ist, hier habe ich sogar, weil es ja ein Aktien-ETF ist, ein Aktienfonds ist, habe ich sogar den Vorteil der Teilfreistellung. Also das ist wirklich ein. Also wenn ich den Effekt der Teilfreistellung nochmal auf die Barrendite drauf rechne, da bin ich sogar bei 6%, bei über 6%. Also das ist ein super Produkt, das nehme ich ganz sicher in mein nächstes Zielportfolio mit auf.
Dann schlage ich vor, bevor hier die Begeisterung noch völlig überbordend wird, machen wir an der Stelle den Sack zu und mit unserer Prognose, dass wir nicht alle 10 Titel schaffen, waren wir, glaube ich, recht präzise. Und so haben wir auf jeden Fall nochmal Futter für die nächste Folge. Aber an der Stelle natürlich nochmal ganz, ganz wichtig hier die Belehrung im Beritt, nämlich ganz klar, wir haben ganz viele Wertpapiere vorgestellt, wir haben die Verlustrisiken benannt. Geht bis zum Totalausfall der Investition. Wir übernehmen selbstverständlich keine Haftung für irgendwelche Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen. Ihr seid also komplett selbstverantwortlich für das, was ihr macht. Und je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört oder das Video schaut, sind die Daten, Zahlen, Fakten nicht mehr ganz aktuell oder vollständig. Was wir so gesagt haben, sind unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Keine Aussagen oder Anlageempfehlungen im Sinne Wertpapierhandelsgesetz. Und zuletzt, Sie haben es ja auch gesagt, mehrfach, wir sind in die Titel, die wir genannt haben, teilweise selber investiert. Von daher sind Interessenskonflikte prinzipiell nicht auszuschließen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Sorgennöte oder Verbesserungsvorschläge, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast noch mehr an euren Wünschen auszurichten und nutzt dazu gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Folge oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt@einkommensinvestoren.de. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder ihr folgt uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Und in den Notizen der Podcast-Folge, da findet ihr natürlich nochmal die Hinweise auf unsere beiden Sponsoren. Das war's für heute. Das nächste Mal seht ihr hier zwei verheiratete Männer, vermute ich mal. Ich gehe mal fest davon aus. Ich drücke die Daumen. Auf bald eine ertragreiche Zeit voller Liebe und Leidenschaft. Euer Luis.
Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.